Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Der Bayer, der darf voll stolz sein auf das Reinheitsgebot. Sogar noch viel mehr als der Deutsche. Ja, die Frage ist natürlich, warum? Genau der Sache, der gehen wir jetzt auf den Grund. Ich freue mich auf den Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Servus, grüß dich, Sigi. Habe die Ehre.
Grüß dich, Mani.
Wie ist jetzt bei dir, wenn du ein Bier trinkst? Schaust du da drauf, ob das nach dem deutschen oder bayerischen Reinheitsgebot gemacht ist?
Normal nicht. Weil wenn ich das Bier, das was ich trinke, das ist gewiss nach dem deutschen, nach dem bayerischen Reinheitsgebot gemacht.
Ja, bist du da sicher? Warum?
Ich verlasse mich da einfach auf die Lebensmittelkontrolle.
Ja, du verlässt dich auf die Lebensmittelkontrolle und du glaubst, wenn du da ein bayerisches Bier in der Hand hast...
Ja, nun bin ich überzeugt, dass das wird schon passen.
Dass das dann dem Reinheitsgebot entspricht?
Ja.
Gell?
Schon.
Und das, glaube ich, ist so das Besondere am Reinheitsgebot oder generell, wir haben es ja bei Würstel und verschiedenen Sachen schon gehabt, dass du, wenn da Reinheitsgebot draufsteht, dann sind da die bestimmten Zutaten drin.
Genau, da ist dann Reinheitsgebot drin.
Genau, und da ist nicht irgendein Krampf drin, wie...
Sondern bloß gute Sachen.
Sondern bloß gute Sachen. Jetzt wollte ich gerade schon aufzählen und dann ist mir eingefallen, naja, aus traditioneller Sicht.
Ja, ich wollte auch sagen, aus traditioneller Sicht, da kannst du dich drauf verlassen, das wird schon passen.
Ja, genau. Und aus traditioneller Sicht, wenn du jetzt beispielsweise ein Hells magst oder was weiß ich, dann willst du halt, dass einfach nur die Sachen drin sind, die eng Hepfer, sag es mal.
Ja, Wasser.
Wasser.
Hopfen.
Hopfen.
Malz.
Malz.
Und ein Gersten.
Ja, Gerstenmalz.
Ja.
Und ein Hefen.
Genau.
Genau, auf das willst du einfach verlassen können und da willst du nicht lange
umeinander. Und nicht nur irgendwie Extras drin.
Ja, und wenn du jetzt das Reinheitsgebot nämlich nicht hättest, dann meint dann die in der einen Stadt, in Rosenheim, dann sie mit Reinheitsgebot brauen und dann woanders das nächste Dorf weiter, dann ohne. Ist ja blöd. Also da macht es schon wirklich ganz viel Sinn, dass in Bayern ein Reinheitsgebot ist und dass du dich verlassen kannst, wenn du in Bayern ein bayerisches Bier trinkst, dass das noch im Reinheitsgebot ist, gell?
Normal sollte man sich drauf verlassen können. Aha. Aber es wird da so viel braut.
Ja, es wird.
So diese ganzen Kraftbiere oder irgendwie experimentelle Geschichten.
Ja.
Sind die auch noch am Reinheitsgebot oder weicht es dann ab?
Ja, das mit dem Kraftbier ist ja ganz interessant. Kraftbier, weiß man nicht so genau, was das ganz genau ist, aber das sind ja handwerklich hergestellte Biere und man probiert gern was aus. Also das sind Biere, da wo man außerhalb der Standardlinie, so darf ich jetzt einmal sagen. Und viele Kraftbiere, die haben jetzt so Sachen drin, die nach einem Reinheitsgebot nicht möglich waren. Also jetzt bei ganz
mit narisch. Honig oder Chili oder so.
Genau, Zeug. Genau. Oder manche so, haben sogar Gemüse drin und solche Sachen. Ja, ja. Und das ist nach einem Reinheitsgebot nicht möglich. Aber wenn jetzt ich auf die Seiten vom, ich glaube beim Deutschen Brauerbund war das, wo ich das gesehen habe, unter denen Kraftbiere, die aufführen, ist der Großteil sogar nach dem Reinheitsgebot gebraut.
Nach dem Bayerischen.
Nach dem Deutschen.
Nach dem Deutschen. Ah, das Deutsche ist also nicht ganz so rein.
Aha, jetzt kommt man schon drauf, gell?
Ja, dann weiß man gleich.
Dann weiß man gleich schon, was ist.
Ja, experimentelle Geschichten.
Ja, und ich muss nämlich auch sagen, du musst dir ein bisschen einfuchsen, gell? Mir geht das auch so wie dir. Gehst am Biergarten oder an Getränkemarkt und dann holst du dein Bier und dann sagst du, das passt, das ist ein Reinheitsgebot.
Ja,
ohne dass du
nachdenkst, ja, freilich.
Und jetzt weiß ich nicht, ist das aus bayerischer Brille, dass bei uns das Bier ein bisschen reiner ist, weil woanders ist jetzt, wie du sagst, ein bisschen weniger rein, also in nordischen Bundesländern.
Ja. Was heißt weniger rein?
Ja, was heißt das?
Weil die haben ja auch Wasser. Ich meine, ein Bier wird ja braut, ich glaube, das ist ja schon bekannt seit den Ägypter. Die haben ja auch schon Bier gemacht.
Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
Aber ich weiß nicht, ob es ein ägyptisches Reinheitsgebot gibt.
Nein, gewiss nicht.
Und ein norddeutsches Reinheitsgebot. Meine, die wollen halt alle irgendwie eine Qualität haben. Also das musst du halt überwachen, dass das irgendwie ein Standard wird oder dass man es halt saufen kann, ohne dass der schlecht wird.
Genau.
Also sagen wir mal so, in Maßen. Nicht in Massen, sondern in den Maßen.
Genau, richtig. Die sagen auch, dass das, weil du sagst, das muss den Standard haben, die sagen auch, dass das Reinheitsgebot, was wir haben, das älteste lebensmittelrechtliche oder die älteste
lebensmittelrechtliche Verordnung ist.
Verordnung ist, genau, so
sagen sie. Kann man sagen.
Und dann kommen andere daher und sagen, nein, da gibt es noch was irgendwie ein bisschen anders ist, aber also was vorher drauf war, aber es ist schon wirklich eins von den ganz alten. Obwohl also das, finde ich, noch nicht so alt ist.
Ja, das bayerische Reinheitsgebot, also der offizielle Termin, was wird da genannt?
Genau.
1516.
Ich weiß nicht.
Oder noch früher.
Ja, genau.
Weil es hat ja vorher schon Brauereien gegeben.
Ja, ja.
Ich glaube, der Augustiner ist von 1302 was?
Ja, das ist interessant, gell?
Aber die machen ja auch traditionelle, also die, ich glaube, die machen ja dieses Reinheitsgebot, bevor es ein Reinheitsgebot gegeben hat.
Aha. Auf dem Deckel vom Münchner Augustinerbier, da steht auch das Reinheitsgebot mit einer anderen Zahl drauf, nämlich 1487 und nicht 1516. Das klären wir jetzt auf, warum das auch so ist.
Ein Marketing-Gag.
Aha. Nein, das ist kein Gag nicht. Das ist kein Gag nicht. Warum haben die überhaupt angefangen, Verordnungen zum Erlassen, was im Bier alles drin ist? Ich gebe so einen Hinweis, so die ersten Dokumente, die waren im Mittelalter 1300 irgendwas.
Ja, damit dann jeder irgendwie seine eigene Suppe macht. Und das dann als Bier verkauft, obwohl es eigentlich kein Bier ist.
Genau, was ist ein Bier? Ein Bier, das ist ja auch so lustig, heute, man hat weniger Bezug, weil ja, oder zum Herstellungsprozess zum Bier, finde ich, weil ja Bier mittlerweile ein Fabrikprodukt ist, das läuft da durch das Sudhaus und durch die Maschinerie durch, aber früher haben ja die das mit handwerklich, die haben zwar vielleicht auch ein paar Maschinen zur Unterstützung gehabt, aber da war noch viel Handwerk dabei und Muskelschmalz, was da braucht. Und da kennt man dann eher nur den Begriff Biersierder, Bierkocher. Viele sagen heute noch, wird der mal Bierkocher. Weil
ja, das wird ja erhitzt in genau. So große Kupferbottiche,
ja, jetzt Pfannen. Genau. Und du tust das ja letztendlich kochen. Und früher, wo du sagst, da hat ja jeder, da haben ja jeder mit ein paar Hektoliter Gastwirtschaft, die haben ja selber Bier gekocht.
Ja.
Und da haben die natürlich eingehaut, was sie gemeint haben. Gell? Und
oder gestreckt.
Gestreckt halt auch, gell? Ja.
Aber wie willst du denn günstiger strecken als wir mit Wasser? Na, wird vielleicht in ein Dünnbier wird dann draus, so wie das, was man von den Amis her kennt.
Aha.
Die haben ja, sagen wir, vom Alkoholgehalt ja bloß die Hälften ungefähr.
Ja, so das Light und das andere.
Genau. Ja. Und wie willst du denn das strecken? Weil ich meine, der Hopfen ist ja teuer und überhaupt, sage ich mal, Getreide ist ja auch, kostet
ja
auch Geld.
Ja, weißt du, was ich glaube?
Das kostet ja nicht strecken.
Ja, also natürlich, je mehr Wasser, das du reintust, desto dünner wird es. Ja klar, also das heißt, das musst schon was anderes reintun anstatt Wasser. Vielleicht kann es ja so sein, dass du die Brille aus heutzutage aufhast. Heute ist dir klar, was ein Bier ist. Und dann sagst du, ja, ist ja klar, was wollen die da sonst noch reintun? Das schmeckt dir nie nach einem Bier. Aber wenn du jetzt einmal da sagst, 13. Jahrhundert oder was, da haben die vielleicht noch gar nicht so genau gewusst, wie ein Bier schmecken soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, die Geschmäcker, die ändern sich ja auch.
Die ändern sich, die waren verschieden. Dann haben die damals auch unterschiedliche Getreidesorten immer reintun. Und die haben damals auch Tollkirsche und allerlei Kräuter und Zeug, alles haben die reingehaut.
Dann ist ja auch gesund, oder? Tollkirsche?
Ja.
Für medizinische Zwecke.
Aha, ist berauscht
oder für,
das, oder?
Ja, freilich, für so einen gewissen Rauschzustand. Und das wirkt ja sofort, das muss ja nicht erst vergoren werden.
Aha.
Oder du reichst einfach zum Bier eine Tollkirsche.
Aha.
Heute war es halt der Radi oder sowas. Aha. Und damals hat es halt Tollkirschen gegeben.
Aha. Weil ich nämlich dann auch gelesen habe, 1516 dann, das berühmte bayerische, damals haben sie noch nicht Reinheitsgebot gesagt, aber dieser Erlass zum Bier. Und da haben sie dann kommentiert damals, dass das nicht bloß ist, dass sie die auf ein gutes Produkt verlassen können, sondern es soll auch gegen diese so eine Art Anti-Drogen-Gesetz ein bisschen
gewesen sein. Ach so, hat es das damals schon gegeben?
Ja, weil sie halt sagen, wenn im Bier bloß die bekannten Zutaten drin sein dürfen, dann kann halt keine Tollkirsche und keine anderen berauschenden Sachen nicht mehr drin sein.
Fliegenpilz.
Und die haben damals auch festgelegt, zum Beispiel, das war auch die Zeit, musst du dir vorstellen, heute ist ja das, ich finde es immer so krass, heute ist das so komplett undenkbar. Aber wenn du heute überlegst, ein Bier, du tust ein Getreide, das tust du malzen, dann tust du das kochen.
Ja.
Und dann tust du den Saft, den was du halt da verkocht hast, da tust du halt den Saft auf Zeiten und dann durch Kühlung und was weiß ich alles, wird das Bier draus. Und das Getreide, das gibst, das schmeißt die Seiche.
Ja, oder Pferdl.
Ach, Pferdl essen sie auch?
Ja.
Aha. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Kühe essen, aber auf alle Fälle, ich kenne das schon draußen vom Land, dass die Bauern dann hinfahren und holen dann Treber, sagt ja, man, also genau, das auszuzelte Malz quasi, holen sie ab und dann wird es an die Viecher verfordert. Wenn du das überlegst, aus heutiger Sicht hast du keine Gedanken, aber wenn du dir überlegst, eigentlich ist das Getreide, dieses Luxusgetreide, wo du ein Brot machen kannst, ja, und wo du dich ernähren kannst, wird einfach bloß ausgekocht und dann das, was du ausgekocht hast, wird drunter. Und heute ist das
kein Thema mehr. Flüssiges Brot quasi.
Aber damals war das ein Thema. Da hat es dann Nahrungsmittelknappheit in Teilen ergeben mit dem Getreide. Und dann haben die zum Beispiel damals eben erlassen, 1516, dass halt das Gersten sein muss. Also keine anderen Getreidesorten, sondern bloß mal Gersten, damit das gute Weizen und der Roggen, dass der für die Brotherstellung da ist. Weil das Brot ist erstmal das Wichtige. Beim Brot ist ja das gesamte Korn oder das gesamte, und beim Bier tust du es ja im Prinzip auswaschen, oder also wenn man so mag.
Ein Luxusbrot quasi.
Im Prinzip.
In flüssiger Form.
Ja, und wenn du es aus der Stall siehst, ja klar, dann haben sie es halt auf Gersten eingeschränkt.
Aber man kann es ja eigentlich auch mit allen anderen Sorten machen, oder? Maisbier.
Sicherlich, ja, ja.
Ja. Also alles, wo sag ich mal, Zucker vergoren wird, genau, der dann zu Alkohol wird.
Ja. Wer da in anderen Ländern so gehabt, so gemacht. Ja.
In andere Bundesländer.
In andere Bundesländer, dann dürfen sie es aber nicht mehr Bier nennen.
Echt? Ja, also ich glaube schon, dass Bier heißt, aber eigentlich kein Bier sein sollte. Also ich war einmal in Köln.
Ja, jetzt
so. Und da waren sie ganz, ganz stolz auf ihr Bier.
Aha.
Und dann habe ich gefragt, ja, kriege ich jetzt einmal ein Bier?
Aha, dann waren sie beleidigt. Und dann waren sie beleidigt. Mhm. Ja, ja. Weißt du was, jetzt ganz kurz nur diese Geschichte, wie sich das Biergesetz, Reinheitsgebot da entwickelt hat, und dann gehen wir nur auf das ein. Weil das ist ja auch so der Punkt dann, der Unterschied zwischen einem bayerischen und einem deutschen Reinheitsgebot.
Genau, wer hat es erfunden?
Ja, also wie gesagt, verschiedene Städte haben Verordnungen erlassen, damit halt das Bier rein bleibt in Nürnberg. Die Nürnberger sind da irgendwie so vorbildlich. Die haben nämlich beschlossen, 1303, da haben sie auch abgesteuert, die wo dann immer kontrolliert haben, welcher Bier das gemacht worden ist. Und wenn das Bier nicht den Ansprüchen genügt hat, dann haben sie es in Pegnitz, das ist der Fluss, der durch Nürnberg reinfließt, eingeschmissen. Und lustigerweise Würstel. Das ist eine andere Folge. Bei Würstel haben sie es genauso gemacht. Wenn die Würstel nicht passt haben, die Nürnberger Rostbratwürstel, haben sie es ein Pegnitz reingeschmissen. Also ich muss sagen, wenn du einen Hunger gehabt hast und einen Durst, dann hast du die eigentlich in Nürnberg unten bloß in der Nähe
von der Pegnitz aufhalten müssen. Wo der Ausdruck herkommt, ein Land, in dem Milch und Honig fließt.
Aha.
Und das muss irgendwo in Nürnberg gewesen sein.
Wahrscheinlich war es
in Nürnberg. Weil da war Bratwürstel und alles dabei.
Mhm.
Und ein Bier.
Ja. Und dann hat es noch eben, wie gesagt, andere Städte gegeben, die wo solche Verordnungen erlassen haben. Aber in München sind es dann, da haben sie dann im 14. Jahrhundert angefangen, da haben sie mehrfach immer wieder mal so eine Verordnung erlassen. Und in einer Verordnung haben sie 12 Stadträte abgestellt, dass die kontrollieren, ob das Bier ordnungsgemäß in der Stadt gemacht wird.
Und die haben quasi verköstigt, von früh bis spät.
Ja, das darfst du glauben, dass die auch mit verköstigt haben.
War da nicht der Potschi mit dabei? Ah nein, der war ja für Kultur der war zuständig.
Und war viel später.
Ja, ja.
Der war viel später. Und das Ganze ist dann gegipfelt in dem Gesetz 1487. Der Herzog Albrecht IV. Hat nämlich für München eben dieses Münchner dieses Münchner Biergesetz, Bierverordnung erlassen. Das ist dann später auf Oberbayern ausgeweitet worden.
Ist das dann genau dasselbe? Also, oder hat man sich da irgendwie angeeignet? Weil jeder hat natürlich behauptet, ja, das ist jetzt, also unser Reinheitsgebot ist jetzt genau das, was Standard ist.
Ja,
oder hat man da diskutiert und hat gesagt, gut, wir machen wir da irgendeine Mischung oder wir nehmen jetzt von derer Stadt das her, weil das erscheint uns am sinnvollsten, irgendwie sowas?
Mhm. Also der Kern war schon, dass man alle anderen Stoffe ausbringt, außer halt der Trott, Hopfen, Wasser und Hefen haben es damals noch nicht gewusst. Darum ist Hefen auch nicht drin gestanden bei den ersten. Also die drei Zutaten. Um das ist schon gegangen.
Mhm.
Und dann hat man so ein bisschen Unterschiede gemacht. Das eine Gesetz hat sich auf Gersten konzentriert, dass halt nur Gerste genommen wird. Und bei anderen Gesetzen hat das halt offen gelassen. Ein Gesetz was offen gelassen hat, das hat halt dann bloß von Malz gesprochen. Also weil Malz kann ja alles sein. Malz ist ja nur der Begriff für das Getreide, das gedarrt und also verarbeitet worden ist. Also das waren die Unterschiede von den Gesetzen. Die Münchner waren ein bisschen früher dran und dann ist aber das Gesetz 1516 über ganz Bayern erlassen worden.
Mhm.
Und darum sagt man so, das ist so da geht das deutsche und das bayerische Reinheitsgebot zurück, 1516, weil das nicht bloß in einer einzelnen Stadt war oder in einer kleinen Region, sondern es war schon wirklich in einem großen Staatsgebiet, wenn man so sagen mag.
Ja, und das war es ja auch.
Das war es auf alle Fälle.
Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Aber hat es dann auch noch Veränderungen gegeben von dem Reinheitsgebot oder ist das allweil gleich geblieben?
Ja, das ist ja das Interessante, weil es gibt ja diesen Begriff Reinheitsgebot, den hat es erstmals 1918 ist der auftaucht.
Also das Reinheitsgebot.
Übrigens 1906, also Bayern ist ja dann irgendwann zu Deutschland zurückgekommen, beziehungsweise das Deutsche Reich
hat 1806.
Das Deutsche Reich hat sich gebildet, 1871 das Deutsche Reich. Mhm. Und dann 1906, also es war schon korrekt, 1906 hat dann das Deutsche Reich das bayerische Gesetz übernommen, das Reinheitsgebotsgesetz.
Ja, warum? Was kurz nicht
richtig,
übernehmen, gell?
Richtig gemacht. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg ist dann nochmal um Neuordnung und so gegangen. Und dann hat ein Mann aus dem Bayerischen Landtag, der Rauch war das, der Hans Rauch, weiß nicht, warum das der nicht Bier geheißen hat, der Hans Rauch hat in jedem Fall geschaut, dass dort nochmal so ein Gesetz erlassen wird und das ist dann umgangssprachlich als Reinheitsgebot bezeichnet worden. Also da vor über 100 Jahren anscheinend das erste Mal der Begriff Reinheitsgebot so ganz offiziell.
Also das Reinheitsgebot ist jetzt aber kein amtlicher Name oder sowas, sondern das ist eigentlich bloß das, was der Volksmund kennt.
Genau.
Und wie heißt denn das dann?
Genau.
Verordnung für qualitative Bierherstellung oder wie heißt das dann im Amtsdeutsch?
So, und den Punkt, den erspare dir und unsere lieben Zuhörer
jetzt. Jetzt bin ich aber schon gespannt.
Nein, wirklich, weil es mehrere Gesetze sind, die es erlassen haben. Es gibt eine Lebensmittelverordnung, die da zum Teil eingespielt. Dann gibt es die, wie hat's geheißen, vorläufige Bierverordnung. Es gibt mehrere Verordnungen und Gesetze, die einspielen und dann dieses Reinheitsgebot bilden. Und wenn du jetzt einen Juristen fragst, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Jurist, aber der darf vielleicht das Reinheitsgebot im Gesetzestext gar nicht finden.
Ach so.
Dass man sagt, Reinheitsgebot. Das stimmt schon alles, aber ich glaube, das sind mehrere Verordnungen und Gesetze, die zusammenspielen, damit das Bier eine gute Qualität hat.
Ja, stimmt, weil sonst müsst ihr ja quasi auf ihrer Flaschen die kompletten Gesetzestexte aufdrucken. Ja, erstens liest es keiner und zweitens ist es ja so klar. Mhm.
Man liest bloß die vier Zutaten, gell?
Ja, mehr muss ja nicht rein.
Ja, irgendwann später haben sie dann auch gemerkt, dass er Hefen hilft.
Ja.
Also weil ganz früher.
Für Beschleunigung.
Genau, für die Beschleunigung und für die sichere Gärung auch, weil du willst ja über den gleichen Geschmack haben und wenn du es einfach stehen lässt
und
es
ein bisschen steuern.
Genau.
Ja das Getreide ist ja auch nicht jedes Jahr gleich von der Güte her, von der Qualität.
Wobei, das ist richtig, aber ich weiß, dass die, oder ich habe schon mitgekriegt, dass die Brauer dann oftmals das Wasser anpassen, die Härte und die, da diese Plus-Minus-Zahl, was sie da haben. Aber die Hefen, die weiß ich nicht. Weil die Brauereien haben doch die Hefe, jede Brauerei tut ja so seine Hefe designen lassen.
So seine Kultur.
Genau, die Kultur. Und die liegt ja in der Hefebank in Weinstephan.
Ah ja.
Genau. Und wenn dann. Wenn, also du kannst die Hefen ja, das ist eigentlich gar nicht das Thema, aber wenn die Hefen dann nach ein paar Brauvorgängen durch ist, weil die verliert ja dann auch ihre Kraft und dann wird das Bier weniger geschmackvoll, dann werden die aus Weinstephan wieder eine neue Grundhefen anfordern und die kriegst dann wieder angeliefert.
Aber da hat dann jeder seinen eigenen Standard und das ist dann, das ist so wie auf der Bank, kann man sagen, oder? Da ist mein Geld.
Ja gut, und bei der Bank.
Da wird es halt allweil mehrer wert.
Ja gut, bei der Bank, da kriegst du ja irgendein Geld, das ist ja nicht einmal deins, das ist ja nicht einmal der Bank, das da gibt, das ist ja irgendetwas anderes.
Schmecker tut es auch nicht.
Aber die Hefen, die liegt da dort und drum hast du dann immer die gleiche Hefen, immer die gleiche Qualität.
Das ist auf jeden Fall
und den gleichen Geschmack vor allem.
Ist eine gute Idee.
Hervorragende
Idee. Ja, und dann muss natürlich ordentlich für ausreichend Kühlung auch gesorgt sein, gell?
Ja.
Wen haben wir da gehabt als Folge?
Oh, an Linde
natürlich. An Karl von Linde.
Karl von Linde.
Der spielt da auch voll mit rein, aber halt erst später, also weit nach 1516.
Ja, du, ich freue mich, weil ohne Karl von Linde war nämlich das untergärige Bier nicht möglich, das untergärige Bier über einen so langen Zeitraum zu brauen, weil im Sommer kannst du es ja gar nicht machen, weil es so heiß ist draußen, weil du brauchst ein bisschen niedrigere Temperaturen. Und was ist untergäriges Bier? Da kannst du eigentlich eins oder zwei Sorten sagen. Das ist ein Hels und das ist ein
Pilz.
Ein Pilz, genau. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei großen Vertreter. Und beim untergärigen Bier, da sind die Regeln strenger als beim obergärigen Bier. Und
weil es eigentlich nicht so haltbar ist.
Am strengsten sind sie in Bayern, weil es, warum, ich weiß gar nicht warum.
Oder empfindlicher. Weißt du, wegen höheren Temperaturen.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt sagen, weil theoretisch kannst du sagen, du tust untergärig mit einem Weizen machen, aber das darf man nicht. Also zumindest, man darf schon, aber dann brauchst du halt nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot.
Du hast da mal Bier braut, gell? So hobbymäßig.
Ja, ja, ja.
Da kann man sich so einen Kiwi kaufen mit Zutaten und dann wird vielleicht, wenn man Glück hat, ein Bier draus.
Ja, ja, ja.
Und ist das, das ist nicht so schwer, oder?
Ja und nein, weißt du, also es gibt so Unterschiede, du kannst so fertige Brausets kaufen. Das ist jetzt, aber da hast du eine Fertigmischung und so. Oder du tust halt wirklich braun, genauso wie so eine große Brauerei macht, aber halt nur im Kleinen. Das kannst du auch nachmachen. Und das ist ein bisschen aufwendiger. Und da musst, bei mir war es so, war mal gut, war mal schlecht. Musst halt ausprobieren.
Hast du mehr gemacht?
Ja, musst halt ausprobieren. Gell? Natürlich nie über die 2 Hektoliter pro Jahr, weil das ist die Grenze für die Kleinbrauer. Das sind 200 Liter. Das auf alle Fälle nicht. Und übrigens, die, die unter diese 200 Liter sind, gut, dass du so sprichst, die müssen diese ganzen Gesetzesvorgaben alle nicht einhalten.
Ja gut, die verkaufen es ja nicht. Aber sobald du die ersten, dann brauchst du eine Schankgenehmigung und so weiter.
Ja, also
offiziell. Darfst du das nur selber saufen? Oder?
Ich glaube, da geht es nicht um die Schankgenehmigung, da musst du wieder woanders. Da glaube ich, musst du beim, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das damals war, da musst du beim Zoll, meine ich, war das anmelden.
Ah, stimmt, wegen Alkoholsteuer.
Ja, genau, Biersteuer.
Es gibt, eine Biersteuer.
Biersteuer musst du zahlen. Jetzt halt, gehen wir, magst du jetzt nur den Unterschied wissen zwischen Bayerischen und Deutschen?
Ja, genau.
So, also. Mal, auf was man sich verlassen kann. Wenn du in Bayern ein Hels trinkst,
dann kriegst du ein Hels.
Da ist drin Gerstenmalz, da ist drin Hopfer, da ist drin ein Wasser
und,
ein und natürlich ein Hefen. So, das sind die vier Zutaten, was du drin hast. Beim obergärigen Bier in Bayern, da dürfen andere Getreidesorten auch drin sein, aber ich glaube bloß Weißbier und ich glaube Roggen noch. Aber nicht so verrückte Sachen wie
Weißbier und Roggen.
Roggen darf auch drin sein. Ja. Aber nicht so verrückte Sachen wie Reis und Mais, ja, was sie in anderen Ländern haben. So. Also da, das ist das, was du in Deutschland darfst. In Bayern darfst. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt in Deutschland anders als in Bayern? In Deutschland, also außerhalb von Bayern, und es gibt nur 1-2 andere Bundesländer, ich glaube, in Baden-Württemberg hat es auch verboten und nur eins, glaube ich. Aber jetzt aus bayerischer Brille, wenn du weiter in andere Bundesländer gehst, dann hast du da ein Bier, das Bier nach deutschem Reinheitsgebot ist, und dem ist Zucker hinzugefügt. Oder dem, andersrum, dem darf Zucker hinzugefügt werden.
Aber das, der Zucker darf sich doch normal bilden.
Ja, aber wenn du jetzt einen Industriezucker reinschützt, das ist natürlich günstiger, als wenn du das aus dem Draht, aus dem Holz rausdurst. Und dann hat das, machen die noch andere Sachen. Du darfst verschiedene Zuckerarten hernehmen und dann kannst du zum Beispiel einen Rohrzucker hernehmen und du darfst diesen Rohrzucker, der hat ja auch eine Farbe, gell? Der hat auch so eine natürliche Farbe so drin. Ja, so
rötlich-bräunlich.
Genau, und du darfst dann diesen Zucker, den darfst du dann auch konzentrieren zum Beispiel und den darfst dann, um die Farbe vom Bier zu ändern, darfst dann hinzufügen. Du darfst in Deutschland keine künstlichen Aromen nicht hinzufügen, aber du darfst Aromen hinzufügen, die du aus den Grundbestandteilen gewonnen hast, die wo in diesen Grunddingern da drinnen sein.
Ach so, also aber da hat dann jeder seine eigene Definition von was natürlich ist.
Ja, also es gibt verschiedene Hopfen. Es gibt einen Bitterhopfen und einen Aromahopfen. Und wenn jetzt du beispielsweise so einen Aromahopfen hast und der hat aber so einen guten Geschmack, aber das darfst gar nicht schmecken, wenn du es im Bier verkochst, weil es halt einfach zu wenig ist. Dann kannst du das außer konzentrieren und dann trotzdem dem Bier hinzufügen, um da einen anderen Geschmack zu erzeugen. Das Gleiche mit einem anderen Getreide war es auch möglich.
Ja gut, das ist oder ja dann plus Extraktion und dann halt irgendwie komprimiert oder so vom Geschmack her.
Also ich habe mal mit einem bayerischen Bierbrauer geredet, der hat gesagt, was, weil ich auch gewusst habe, dass man Zucker hinzufügen kann, weil du hast dann Zucker, haust da Hefen drauf, also auch die Bierhefen, und dann fängt das schön zum Gären. Dann wird Alkohol draus, weil ja Hefen natürlich an Zucker aufspaltet. Mhm. Genau. Dann habe ich gesagt, Zucker, nein, also jetzt darfst du jetzt auch aufhören, gell? Aber in anderen Bundesländern ist es erlaubt, obwohl nach deutschem Reinheitsgebot draufsteht. Also kurzum, je reiner du das Bier haben magst,
desto mehr gehst Richtung Bayern.
So schaut es aus. Und gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot oder wie es beim Augustiner draufsteht, nach dem Münchner Reinheitsgebot. Aber nicht nach dem, also auch nach dem Deutschen, aber nach dem Deutschen hast du halt die Möglichkeit, den Zucker und diese veränderten, konzentrierten Aromen und
Farbstoffe. Vom Augustiner ist das dann wirklich die gleiche Verordnung im Endeffekt und genau dieselben Zutaten in derselben Menge?
Ja.
Oder wo ist da die Feinheit? Oder ist das wieder so ein Werbedings?
Ja, jetzt kommen wir wieder auf das zurück. Ja. Der Augustiner, der in Minger sitzt, der ist an die gleichen Regularien gesetzlich gebunden.
Wie alle anderen auch.
Wie alle anderen auch. Die, wo in Minger sitzen oder in Bayern. Aber, weil es gibt ja das Münchner Reinheitsgebot, das gibt es ja schon gar nicht mehr. Das ist ja irgendwann mal beschlossen worden, 1487, aber das hat ja heute gar keine Gültigkeit mehr. Aber sie sagen, weil die sind ja so alt, die sind ja aus dem 14. Jahrhundert oder irgendwas.
Traditionelle Geschichte.
1328 oder irgendwie so.
Ich kann in der Kirche mal nachschauen.
Ja, genau. 1328 ist ja in Ordnung. Wenn sie sagen, sie brauchen seit dem langen Zeitraum, seit über 500 Jahren nach dem Gesetz, passt.
Ja, die sind der Tradition schon auch verpflichtet. Ich meine, ich glaube, das sind die zweiten, oder da gibt es bloß nur zwei, die aus Holzfassel ausschenken.
Ah, auf der Wiesn, gell?
Ja, genau.
Ja, ja, das Augustiner, das weiß man ja. Die anderen haben alle die Tanks unten drin, gell? Das weiß ja kein Wiesnbesucher. Die sehen alle, dass das Bier aus dem Fassel rausfließt. In Wirklichkeit geht der Schlauch hinten am Boden rein und in den Tank runter. Aber ja, ist ja, wieder andere Geschichte.
Haben wir über die Wiesn schon geredet. Mhm. Ich glaube, da ist das vorgekommen. Mhm.
Jetzt hat noch ein kleiner Gesundheitsding, gell? Also so, sagen wir mal, die Schattenseiten des Bieres.
Was?
Ja.
Die Schattenseiten.
Genau. Also, wenn man schon mal gehört hat, dass Glyphosat im Bier nachgewiesen ist, hast du schon mal gehört?
Nein.
So. Glyphosat, weiß jetzt nicht, ob sie jemand auskennt, der aus der Landwirtschaft ist, Glyphosat oder Roundup, das ist das gleiche oder ähnliche, das ist der Produktname. Da wird Getreide gespritzt. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das Glyphosat dann auch im Bier drin war, wenn man das Getreide hernehmen darf. Jetzt ist aber auch so, dass die Braugersten in Deutschland, die gebaut werden, da darf gar kein Glyphosat nicht hergenommen werden.
Ach so ist das.
Ja, der darf nicht hergenommen werden. Das heißt, wenn du in einem deutschen Bier Glyphosat nachweist,
dann ist kein deutsches Bier.
Dann.
Oder Sauerei.
Dann, also die erklären es so, der Deutsche Brauerbund, der erklärt es so, dass das muss dann irgendwie vom Nachbarfeld rumgeflogen sein oder so. Ich weiß ja gar nicht, was mit der Lücke ist. Jetzt gibt es ja auch schon Braugersten, die aus dem Ausland kommt, aber normalerweise darf eine in Deutschland verwendete Braugersten nicht mit Glyphosat behandelt worden sein. Also von dem her,
Entspannung,
und sie sagen, du musst jetzt irgendwie die tausendfache Menge von dem, was drin ist, nehmen, dass du überhaupt irgendwie einen Schaden oder so hättest. Mhm. Ja, also.
Das war jetzt der Einstieg, was Gesundheit angeht, oder wie?
Ja.
Wird es noch schlimmer?
Nein, ich sage jetzt die Schattenseiten, die schlechte. Dann ein anderes Thema ist ja, und darum sage ich jetzt das so schnell durch, dass wir uns da nicht lange aufhalten, weil es ein bisschen vernachlässigbar ist. Aber ich finde, ich habe das schon öfters gehört, immer mal so wieder so, ja, Glyphosat im Bier, und dann gibt es die internationalen Vergleiche, da ist Deutschland wirklich unten dran, also mit wenig Belastung. Aber es ist natürlich schon interessant, ob das drin ist. Aber wie gesagt, die Braugersten in Deutschland darf das nicht haben. Gentechnik ist ein Thema.
Ja.
Deutsche Brauerbund spricht sich gegen Gentechnik aus. Und es gibt sogenannte Tricks bei der Gentechnik. Ich glaube, das heißt Selbstklonung oder so ähnlich. Das, was offiziell nicht als Gentechnik bezeichnet wird, aber eigentlich doch ein bisschen sowas ist. Und der Braubund sagt, auch dieses wollen wir nicht. Also die sprechen sich da dagegen aus.
Gibt es da Brauereien, die sich da dagegen verwehren? Weil das ist natürlich wahrscheinlich günstig, weil wenn du das einfach klonen kannst,
Ich weiß gar nicht, ob man es
quasi unten im Keller züchten, da muss man nicht aufs Feld rausgehen.
Ja, ich weiß nicht, ob das günstiger ist, Sigi. Ich habe früher, oder eigentlich ganz am Anfang, meinst du immer, ja klar, Gentechnik ist immer alles besser, alles günstiger. Aber wenn du dich dann einmal damit beschäftigst, dann ist das da gar nicht so. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum dass man das da macht. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, weitere Stoffe, die im Bier drin sein dürfen, da haben wir ein CO2 und einen Stickstoff.
Ja, damit es halt frisch schmeckt.
Damit es frisch schmeckt, das brauchst du auch zum Beispiel, wenn du dein Bier, also die haben ja, auf der Wiesn hast du das traditionelle Holzfassel und dann ist da normal nur Druck drinnen und alles. Aber, und das läuft dann außer, aber es gibt in den Wirtschaften werden andere Fassel verwendet, so, sogenannte Kecks.
Ja.
Und bei denen brauchst du das CO2, das schierst du ein, damit es außerdruckt. Sonst darfst du es gar nicht außerdrucken, weil die ja unten am Boden und oft im Keller auch gelagert sind sogar. Und
das muss dann auftransportiert werden.
Genau, darauf brauchst du das. Also ist auch unbedenklich. CO2 hast du ja in jedem Limo, hast du das überall ja drin. Gell? Und dann gibt es noch einen Stoff, den nennen sie Polyvinylpyrrolidon. PVPP abkürzt, und das ist ein mechanisches Filtermittel, weil du hast beim Bier, da hast du ja viel Trübstoffe drin, und diese Trübstoffe, also chemische Filterung ist verboten, dass du da chemisch was reintust, das gibt es ja aber.
Polyfühl was?
Genau, und das sind so Plastikbestandteile, ja, hört sich komisch an, dadurch wird das Bier gefiltert, aber die müssen dann, also diese Trübstoffe entfernt, die müssen dann noch wieder raus. Und die sagen, bleib mal nicht drin, ist keine chemische Veränderung des Bieres. Da kenne ich mich nicht aus, da muss ich mich auf das verlassen,
was sagen.
Genau. Also das sind jetzt nur so diese gesundheitlichen. Ansonsten, kaufst halt einfach ein bayerisches Bier.
Du
machst nicht verkehrt, da musst du nicht lange nachdenken. Nein,
dann sparst du den Zirkus mit der Steier, mit der Biersteier.
Ja, bevor du selber anfängst zum Brauen, das macht ja Spaß.
Mit der Gentechnologie musst du dich nicht befassen und mit dem Agrarwirtschaft. Du musst nicht raus aufs Feld, fast zum Getränkemarkt, bist glücklich.
Du, aber das finde ich ist schon mal positiv, wenn du da
positiv Gedanken hast. Wenn man das weiß, ist das gut. Du
sagst, Brauerbund ist gegen Gentechnik und Braugärsten darf auch kein Glyphosat nicht haben. Das, was ja gerade ein richtig Riesenthema ist und immer wieder aufkommt, finde ich schon mal gut, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Und dann ansonsten, das andere, da geht es ja, wo wir gesagt haben, zwischen Bayerisch und Deutsch, da geht es ja nicht um, dass das irgendwie gesundheitsgefährdend oder irgendwie sowas ist oder um die Qualität des Produktes an sich, sondern da geht es halt ums traditionelle Handwerk, um das geht es doch.
Dazu,
oder das ist doch der Unterschied, ob jetzt da diese Zucker hinzugefügt werden und so. Da geht es ja ums Handwerk, aber jetzt nicht um Gesundheit oder sowas.
Ja, aber wenn jetzt der Bierbrauer, egal wo der jetzt sitzt, ob in Hamburg oder in, was weiß ich, Minger?
In Minger?
Der eine hat halt eine Schaufel mit einem Zucker nur dabei, aber der macht ja auch Handwerk.
Der macht auch Handwerk,
Der lässt das ja auch nicht nehmen, dass er Bierbrauer ist.
Natürlich nicht.
Gibt es da einen Streit unter Bierbrauern? Ich bin der Bessere?
Habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, du weißt ja so, wie es in verschiedenen Berufen so ist, der, wo das besser und das traditionellere Produkt hat, der ist vielleicht nur ein bisschen erhobener gegenüber jemand anderem.
Ja, und stolz. Er hat halt das edlere Produkt.
Und darf ja auch zurecht sein, weil es hindert ja keinen anderen, das genauso zu machen wie in Bayern.
Das stimmt. Aber lernen musst du es trotzdem und ist ein Lehrberuf, gell?
Auf alle Fälle. Ja,
3 Jahre, oder?
Lehrberuf, Meisterberuf und du kannst das sogar studieren.
Ui.
In Weinstephan, ja.
Also ich studiere da nicht. Nein. Also wenn, dann trinke ich es lieber.
Ja, ich studiere es auch lieber in der Wirtschaft. Sigi, jetzt habe ich dich gescheit zugeredet, gell, mit einem Haufen so Fakten, Daten heute, oder?
Ja, aber es ist flüssig reingegangen.
Ist flüssig? Ach, das freut mich. Sigi, in dem Sinne sage ich jetzt nicht Servus, sondern Prost, Sigi.
Prost, Mani.
Pfiat dich. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für dieser Folge. Ja, macht man es uns doch so einfach, wie es gerade geht. Nur dazu, wenn es gut ist, kauft man und trinkt man einfach alle ein bayerisches Bier. Und ein schöner Gruß an die deutschen Brauer, ihr kennt's ja auch was. Aber das bayerische Bier ist halt einfach noch mal ein bisschen traditioneller. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, seid am nächsten Donnerstag wieder mit dabei. In der Zwischenzeit, gönnt's euch ein halbe und bleibt's grübig.